Hallo und herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch Podcast in der Radio Siegen Edition. Vor mir steht der geniale, brillante und wie immer bestens vorbereitete Fabian. Wie geht's, wie steht's?
Es geht mir hervorragend. Der Zug hat mich sicher hier nach Siegen gebracht, um jetzt hier im Studio zu stehen und diese Radiofolge einzusprechen. Das ist nicht immer so. Die Deutsche Bahn hat mich in letzter Zeit häufiger auch mal ganz schön im Regen stehen lassen, aber heute hat es funktioniert.
Ja, da will ich mal hoffen, dass du uns heute nicht im Regen stehen lässt, wenn du am Zug bist und uns eine gute Geschichte erzählst.
Ja, das werde ich und ich will auch kurz erzählen, wie es zu dieser Geschichte gekommen ist, beziehungsweise wo ich die her habe. Und zwar nach unserer letzten Radio-Session, da bin ich auf dem Heimweg zwischen Siegen und Köln dann noch an einem Stausee spazieren gegangen. Und da wurde ich erkannt tatsächlich als True Crime Podcaster.
Aber jetzt, wo, bei dir schon in der Heimat
Na,
oder?
so auf halber Strecke.
Aber wie kannst, also wurdest du im Zug erkannt?
Nein, 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 beim Spazierengehen. Beim Spazierengehen an diesem Stausee
Also, okay.
in Marienheide tatsächlich. Und dann wurde ich erkannt, angesprochen. Dann wurde ich gefragt, ob ich denn wüsste, dass an diesem Stausee sich auch ein True Crime Fall abgespielt hat vor gar nicht allzu langer Zeit und wusste ich nicht.
Ach was.
Und dann dachte ich, das ist ja ein krasser Wink des Schicksals, denn das ist ja noch so unser Einzugsgebiet für die Radiofolgen und ja, meine Neugier war geweckt. Und dann dachte ich, das wird der nächste Fall. Das fällt mir ja quasi in den Schoß, das Ding.
Ja, absolut, das ist ja ein Geschenk. In Marienheide waren wir ja auch schon mal.
Wir waren schon in Marienheide, genau die zuverlässigen Hörer wollte ich sagen. Ich meine, die regelmäßigen Hörer, zuverlässig klingt so wertend. Die regelmäßigen Hörer unter euch, die werden sich erinnern, da hatten wir einen Fall, wo ein Lehrer, der an einer Gummersbacher Schule angestellt war, seine Ex-Frau und eine gemeinsame Freundin in die Luft gesprengt hat, weil er diese Trennung nicht ertragen konnte. Von ihm trennt man sich nicht. Und ja, der heutige Fall ist insofern ähnlich gelagert, als dass es auch hier darum geht, dass jemand Kontrolle verliert und dadurch dann ja noch mehr zum Täter wird. Denn Täter war er zuvor schon, aber dieser Kontrollverlust macht ihn dann um ein Haar zum Mörder.
Okay.
Es ist also relativ schwer, hier einen genauen Tattag zu benennen. Deswegen sprechen wir jetzt einfach nur von diesem versuchten Mord Ende Dezember 2014. Mehrere Taten gehen dem voran, ein ja, Straftatkomplex über viele, viele Jahre. Es geht um sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen, mindestens 10, aber da geht die Polizei eher davon aus, dass es deutlich mehr sind, denn in solchen ja, Tatgebilden, da sind die Dunkelziffern sehr, sehr hoch. Ne? Da trauen sich Menschen nicht, an die Öffentlichkeit zu gehen. Da schämt man sich als Opfer unsinnigerweise. Oder ja, möchte einfach nicht, dass die eigene Geschichte so öffentlich aufgerollt wird, möchte damit einfach nicht mehr konfrontiert werden. Vor allem, wenn der Täter dann ohnehin schon vor Gericht steht, dann hat man vielleicht auch den Eindruck, ja, er wird die Strafe erhalten, ich muss mein Wissen nicht auch noch preisgeben, ich muss meinen Schmerz nicht auch noch teilen.
Ja, ich glaube, da kommen noch weitere Aspekte hinzu. Und zwar auf der einen Seite ein riesiges Schamgefühl. Also wie du schon gesagt hast, nicht mehr mit der Tat konfrontiert werden zu wollen. Und auf der anderen Seite eben auch vielleicht ein Stück weit Angst, dass dieser Täter wiederkommt, wann auch immer.
Das ist sicherlich hier ein Aspekt, denn dieser Täter hat, ich habe von Kontrollverlust gesprochen, der hat es tatsächlich geschafft, über Jahre ein Klima aus, ja, Freundschaft und Angst zu erzeugen, Zuckerbrot und Peitsche, was dann quasi die Opfer bei ihm hielt. Die fühlten sich ihm zugetan, aber hatten auch Angst vor ihm, wie das oft ist in solchen Missbrauchsgeschichten. Da wird oft eine Vertrauensbasis aufgebaut, die dann den späteren Missbrauch möglich macht, auch den langfristigen Missbrauch, weil auch in der Missbrauchsphase die Opfer dann auf die vorherigen guten Erinnerungen, die gute Basis zurückgreifen, mental und wissen, es gab ja auch schöne Momente und dann immer wieder dem Täter ja ins Netz gehen und nicht fernbleiben. Das ist ein ganz, ganz typisches Muster in diesen Missbrauchsgeschichten.
Also aus den, ich sag mal in Anführungsstrichen, eigenen Fehlern nicht lernen. Also Fehler im Sinne von auf jemanden reinzufallen. Das ist ja kein direkter Fehler, weil man nichts ahnt, da sozusagen in diese Situation gebracht wurde. Aber nichtsdestotrotz im Nachgang quasi aus dieser Erfahrung nicht gelernt zu haben.
Ja, beziehungsweise einfach das Gute zuvor Gefühlte überwiegen lassen. Also wir sprechen hier von einem Täter, der sich gezielt schwache, vulnerable Kinder und Jugendliche gesucht hat, oft aus Elternhäusern, wo sie wenig Aufmerksamkeit und Zuwendung bekommen haben, oft aus Elternhäusern, wo es monetär auch gehakt hat, wo ihnen kein Interesse entgegengebracht wurde. Und er hat so den Kümmerer gespielt. Er war so jemand, der geholfen hat bei der Lehrstellensuche, bei Beamtengängen und so weiter. Und
so ein Familienfreund, der quasi immer da ist.
Genau, der mit den Jungs dann, es waren primär Jungs, also bei diesen 10 bekannten Fällen sprechen wir von 9 Jungs und einem Mädel, der dann mit denen halt auch so Ausflüge gemacht hat, spazieren gegangen, geangelt und so weiter, Grillabende. Und das schweißt natürlich schon zusammen. Und dann irgendwann, Stück für Stück, hat sich dieser Missbrauch eingeschlichen. Und dann sind die Opfer natürlich emotional in so einem totalen Zwiespalt. Ne? Die haben auf der einen Seite all die guten Erlebnisse. Der sich kümmert, der mal aufmerksam ist zum ersten Mal im Leben. Der aber auch schlimme Dinge tut. Und dann, ja, kommt man letzten Endes da nicht raus, weil man eben das Gute immer noch so im Vordergrund sieht.
Verstehe.
Das ist zumindest ein Mechanismus, den ich häufig wahrgenommen habe und den ich auch häufig in irgendwelchen psychologischen Abhandlungen so gelesen habe. Ich habe da jetzt keine Bezeichnung für, aber in diesem Fall scheint es eine Rolle zu spielen.
Ja, die gibt es sicherlich, aber okay, ich verstehe es. Wenn auch ich zugeben muss, dass ich es nicht verstehe auf der einen Seite.
Ich kann das absolut nachvollziehen, aber das liegt natürlich auch daran, dass wir das aus der Distanz der Nicht-Betroffenen sehen. Ne?
Ja. Also ich glaube, dass wenn du, wie du schon sagtest, in sehr prekären Situationen steckst und du hast da einen Helfer, einen Freund, jemanden, der quasi irgendwie zur Familie gehört und unterstützt an vielen Stellen, kann ich, glaube ich, erahnen, wieso so ein psychologischer Mechanismus entsteht, der einem vorgaukelt zu sagen, okay, der ist doch eigentlich ganz in Ordnung, der hat halt eben diese kleine Schwäche, sonst ist doch alles super.
Das ist ja auch so ein bisschen das Problem bei Missbrauch in der Familie. Du teilst natürlich viele positive Momente, du fühlst dich auch verbunden, natürlich auch ob dieser familiären Bande verbunden. Und den Missbrauch rückt man dann oft bewusst und oder unbewusst irgendwo in den Hintergrund, weil eben so viele andere verbindende Elemente da sind. Das ist perfide.
Ja.
Hier spielt sicherlich auch das eine Rolle, dass er primär männliche Opfer hatte, dass es da so eine Dunkelziffer gibt. Denn ich glaube, Männer tun sich fast noch schwerer damit, Missbrauch einzugestehen als Frauen. Ich glaube, für Frauen ist das ein ganz, ganz schwieriges Thema und eins, das unheimlich schmerzvoll ist, das Narben hinterlässt. Aber ich glaube, als Mann ist das nochmal eine gefühlte Schwäche drauf, die man ungern zugeben möchte. Also aus meinem Gefühl heraus. Ne? Ich kann es jetzt nicht beurteilen, aber ich empfinde das oft so.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ich glaube, da geht es auch um die Frage der Sexualität. Also ich glaube, dass das ist jetzt aber auch eine totale Vermutung. Ich könnte mir einfach vorstellen, dass es heterosexuellen Männern dann einfach schwerer fällt.
Möglich,
ja. Wenn es einen homosexuellen Übergriff gab. So.
Weil das ja für viele eh schon so ein Tabuthema
genau,
ist.
Genau, ne? Das meinte ich damit, ja.
Ja, interessanterweise berührt dieser Fall auch so ein bisschen eine Geschichte, die ich in meiner Jugend erlebt habe, auf meinem Dorf, also ich selber nicht, aber Bekannte von mir, da gab es nämlich auch so jemanden, so einen Kümmerer-Typ, der halt auch deutlich älter war als wir alle zu dem Zeitpunkt, wir waren so 14, 15
ja.
Und alle kannten den, der hatte so eine Jugendgruppe geleitet, in der ich auch manchmal war, das ging so von der Kirche aus und wie so oft. Und der hat sich dann auch so als ja so väterlicher Freund für manche Leute so hervorgetan und viele haben dann gerne Zeit bei dem verbracht, weil sie da rauchen und trinken durften und weil der so einen auf Kumpeltyp gemacht hat.
Ja.
Mir war der immer schon sehr suspekt, ich habe mich da ferngehalten, ich fand den, weiß nicht, das war so ein schmuddelig, ungepflegter, primitiver Typ irgendwie und ich fand den sehr, sehr strange und ich habe auch immer so ein bisschen seine Ambitionen hinterfragt, warum er das macht. Und da kam dann irgendwann auch raus, gleiches Muster. Er hat sich dann so vulnerable Jugendliche gesucht, die auch so ein bisschen aus schlechteren Verhältnissen kamen. Die, wo er gemerkt hat, das sind stärkere Persönlichkeiten mit gefestigterem Umfeld, da hat er das Interesse verloren. Und da kam es dann auch zu Missbrauch. Da gab es dann auch ein Urteil, da gab es dann auch Freunde von mir mussten zur Polizei mussten Zeugenaussagen machen, sogar ich, obwohl ich, keine Ahnung, einmal oder so bei dem Typen zu Hause war, in so einem Gemeinschaftsabend, ne, musste dann irgendwie da befragt werden und irgendwie raushauen, was ich mitbekommen habe und was ich wusste. Das war irgendwie sehr, sehr komisch, so mit 15, 16, weil das auch so eine Welt war, zu der man so gar keine Berührung hatte. Ne? So diese, Vor allem nicht im heimatlichen, gemütlichen Dörfchen.
Ne? Ja, ja, klar, damit rechnest du nicht. Also derartigen Kümmerern bin ich durchaus auch schon begegnet. Mehrfach, glaube ich. Also gut, ich könnte es vielleicht an einer Hand abzählen und war auch nicht immer konkret selbst betroffen. Ich würde da aber jetzt nicht unbedingt irgendwelche bösen Ambitionen unterstellen, jeweils. Zumindest finde ich es immer ein Stück weit suspekt, wenn jemand, sag ich mal, über ein gewisses Maß hinaus sich um andere junge Menschen kümmert und das jetzt nicht im Kontext einer Freizeit oder sowas stattfindet, wo man sagt, okay, man hat sowieso so ein Bindeglied, so eine Person, so wie diesen Herrn Dunlap in der Folge, die wir hatten, wo man sagt, so einen sehr pädagogischen Typen irgendwie.
Ja, also wenn jemand die so regelrecht um sich schart und das so der Hauptfreundeskreis oder Bekanntenkreis zu sein scheint.
Im Privaten,
ja. Dann muss man sich fragen, was stimmt da nicht? Und das sehe ich genauso. Das ist natürlich, man darf natürlich jetzt nicht jeden, der sich kümmert und einsetzt, irgendwie so paranoid betrachten. Ne? Es gibt auch Menschen mit guten Intentionen, aber es gibt eben auch oft Menschen, die ja da ihre ganz eigenen dunklen Gedanken verfolgen. Mhm. Wie gesagt, bei diesem Menschen aus meinem Heimatdorf war es so, der wurde dann interessanterweise verurteilt. Der hatte sich versucht rauszureden. So die Leute aus meinem Bekanntenkreis, die hatten dann alle keine großartigen Aussagen gemacht. Denen waren dann wahrscheinlich Sachen auch irgendwie peinlich. Und da ging es um schweren Missbrauch an einem anderen Jungen und dem wurde geglaubt, weil die Polizei gesagt hat, der ist nicht intelligent genug, um sich so Dinge auszudenken und einfallen zu lassen, also muss es so passiert sein.
Ja.
Ja, und so ist dann dieser Kümmerer aus meiner Heimat damals verurteilt worden. Aber wir sind jetzt hier in Marienheide. Mhm. Wir sind im Jahr 2014 und wir betrachten Walter G.
Ja.
Der ist 47 Jahre alt, gebürtiger Rumäne. Deutsch-Rumäne, also es gibt da so eine Kommune, Siebenbürger Sachsen, das sind Menschen, die irgendwann vor hunderten von Jahren aus Deutschland nach Rumänien ausgewandert sind, aber ähnlich wie Russlanddeutsche immer noch eine sehr starke Verbundenheit zur alten Heimat aufweisen, auch häufig noch ja, so eine Art Plattdeutsch sprechen.
Ich wollte gerade sagen, die sprechen häufig ein ganz gutes Deutsch und man erkennt sie aber auch, wie soll man sagen, nicht man erkennt sie, sondern sie identifizieren sich wirklich irgendwie nochmal ganz anders mit Deutschland. Das ist wirklich so, dass also so eine Wahrnehmung, die ich auch hatte.
Ja, mit so einer alten Vorstellung von Deutschland zumindest. Und ja, wie gesagt, die haben auch so ihre eigene Sprache, ihre eigenen Gebräuche, das ist ganz interessant. So ein Jugendfreund von mir war Siebenbürger Sachse und das war ganz cool. So, die haben auch so traditionelle Trachten, Kleider, die zu Festen tragen und ja, ganz interessante Geschichte. Er kommt ebenfalls auch aus diesem Umfeld, dieser Walter G., der 10 Geschwister hat, also eine große Familie, aber von seinen Eltern nicht gewollt war und deswegen bei Tante und Onkel aufwächst.
Aber dann in Deutschland.
In Rumänien noch.
In Rumänien. Hm.
Aber dann irgendwie das Glück für ihn hat, dass eben diese Tante und Onkel, bei denen er aufwächst, nach Deutschland ziehen. Also er dann quasi mit denen, als er 20 ist, nach Deutschland kommt.
Okay, verstehe.
Da, ja, ist er immer wieder als Schlosser tätig, so im Maschinenbaubereich, mal ja, mal nein. Also er ist jemand, der so ein bisschen auch so einen unsteten Lebenswandel hat, der immer wieder berufstätig ist, dann mal wieder nicht. Aber der durchaus es schafft, eine Frau zu finden, die auch heiratet. Es gibt dann auch Kinder und man wohnt in einem Haus da in der Ecke Marienheide. Also man hat sich auch ein kleines Haus erarbeitet.
Mhm.
Allerdings verbringt er da nicht viel Zeit, da er vornehmlich an einem nahegelegenen Stausee seine Zeit verbringt. Da sind diverse Campingplätze rundum. Wie gesagt, ich bin da neulich hergewandert. Das ist wirklich auch sehr, sehr idyllisch. Ne? Also es ist so eingefasst von so kleinen Campingplätzen und Tiny-Häusern.
Hm, cool.
Da hat er als Dauercamper einen Stellplatz und da verbringt er unglaublich viel Zeit. Da schläft er auch des Häufigeren. Also seine Frau, für die ist das okay. Das ist so ein Ort, zu dem sie keinen Bezug hat, aber er ja, macht da so Holzarbeiten, geht angeln.
Findet da so ein bisschen seinen Ausgleich zum Alltag.
So hat da so seine Männerhöhle, sage ich mal.
Ne? Genau, okay.
Und über diese Einbindung auf dem Campingplatz hinaus lernt er eben auch viele Kinder von Dauercampern kennen oder auch Kinder aus den Nachbarortschaften, die dann da Zeit an dem Stausee verbringen. Viele kennt er auch über seine Frau, die dann mit den Familien befreundet ist. Und das sind dann alles so, ja, wie gesagt, Problemkinder. Analog zu dem Täter aus meiner Heimat sortiert er so die Kinder aus, wo er merkt, die kommen aus stabilen Umfeldern. Das sind stabile Charaktere, da lässt er seine Interesse schnell fallen. Aber die, die er als verletzlich und manipulierbar wahrnimmt, die schart er um sich, denen schenkt er Aufmerksamkeit, denen macht er ja kleinere materielle Zuwendungen, da gibt's mal Süßigkeiten, da gibt's mal Spielsachen und so bindet er die an sich. Ne? Er ist so der coole Onkel vom Campingplatz.
Und ja, er ist ja jemand, der, wie du gerade sagtest, die Jungs mit in seine Männerhöhle, also ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen widerlich, wenn man weiß, oder ich denke zumindest, was jetzt kommt, aber durchaus, die Männerhöhle ja mitnimmt, ne? Also irgendwie, keine Ahnung, coole Gadgets zeigt oder so, weißt du, und ihnen einfach auch Gehör schenkt. Ne? Also, dass er mit denen spricht und Dinge erklärt, vielleicht so über die Schiene. Und das finde ich natürlich auch, weiß ich nicht, also ziemlich fies, weil es letztendlich genau die Kids sind, die am meisten Hilfe, Unterstützung und wirkliche Unterstützung benötigen würden.
Ja, weil das genau das, dieser Mechanismus ist, über den wir anfangs gesprochen haben, ne? dass da einfach ein Interesse vorgegaukelt wird, um eine Emotionalität aufzubauen, die letzten Endes einfach nur Tarnkappe und Tarnmantel für den Missbrauch sein soll. Und das macht es halt so perfide und abartig. Naja, er weiß einfach auch, wie er die primär Jungs einfach so einnehmen und begeistern kann. Ne? Also er macht so Angelausflüge mit denen oder so Tagestouren um den See rum, grillt mit denen. Das sind halt Sachen, ja, die machen so Dorfkids Spaß. Ne? Ich meine, wie gesagt, ich spreche da aus Erfahrung. Er hat auch so ein paar Messer und Schusswaffen in der Hütte gelagert. Das finden Kids in dem Alter ja auch teilweise oft spannend oder interessant. Die sind ja oft so ein bisschen affin in diese Richtung. Ne? Mhm. Und es gibt eben auch Abende, wo dann Alkoholkonsum vollkommen okay ist, wo dann da getrunken werden kann an der Hütte, wo viele auch zum ersten Mal mit Alkohol in Berührung kommen, dann auch direkt mit Wodka-Energy-Mischungen, die gibt's da wohl relativ regelmäßig, das war so sein Getränk der Wahl.
Ich finde das so dreckig, ehrlich gesagt, weil der spielt ja komplett mit seiner Volljährigkeit, mit diesem Zugang zu diesen kleinen verbotenen Dingen, die für Jugendliche und Heranwachsende dürfen es schon fast, einfach nicht zugänglich sind. Weiß ich, meine Schusswaffen sowieso nicht, das ist mega heftig, aber halt auch Alkohol und solche Dinge, weißt du, das geht ja mehr, also über dieses Maß von, man sagen kann, mal Lagerfeuer und ich zeig dir jetzt mal, wie man Holz hackt oder sowas hinaus, sondern es geht ja hier wirklich um so einen Zugang zu den verbotenen, zum verbotenen Apfel.
Und es ist auch hier wieder doppelt perfide, denn natürlich diese Schusswaffen, die auch er nicht hätte haben dürfen, schon gar nicht in so einer Gartenhütte, also wenn du in Deutschland legal Schusswaffen besitzt, dann müssen die in deinem Haus in einem extra dafür vorgesehenen Waffenschrank verwahrt werden. Das unterliegt eigentlich relativ strengen Auflagen. Ja, das, wenn du sagst, die liegen da in meiner Gartenlaube, dann sind die ganz schnell weg, weil die Behörden das natürlich nicht möchten. Mhm. Die sind natürlich nicht nur anziehend für die Kinder, die vermitteln natürlich auch eine gewisse Gefahr. So, er besitzt sie und er kann sie natürlich auch verwenden. Und wenn man vielleicht ihm in die Quere kommt oder ihm dann irgendwie letzten Endes in die Parade fährt, dann könnte man auch ein Opfer werden, denn ich komme noch dazu, er zeigt auch immer wieder so ein bisschen sein zweites Gesicht. Der Alkohol natürlich auch absolut perfide, ne? Das ist dann so auf der einen Seite vielleicht cool für die Kids, dass sie dann da mal was trinken dürfen. Auf der anderen Seite natürlich auch eine ekelhafte Masche, um die dann gefügig zu machen. Denn Alkohol enthemmt. Mhm. Ne? Alkohol baut ja nicht nur Hemmungen ab, sondern ja löscht unter Umständen auch Erinnerungen aus. Und so kommt es dann so ganz unverfänglich bei diesem ersten Trinkabend, wenn die Jungs dann angetrunken sind, dazu, dass man dann vielleicht mal so, ja, zeig mal deinen Oberkörper, du bist ja gut gebaut und hast du schon eine Freundin, so Gespräche über sexuelle Themen, er lenkt die Gespräche dann in diese Richtung, hattest du schon mal Sex, was stellst du dir vor? Dann geht es weiter, es werden Penislängen verglichen, also halt so total plump im Prinzip, ne? Aber so immer einen Schritt vorantastend. Und dann irgendwann macht er Fotos auch von den Jungs beim Baden beispielsweise, aber auch bei diesem Schwanzvergleich, sage ich jetzt einfach mal, ne? Und hat dann da schon erste Druckmittel gesammelt gegen die Jungs, die dann da bei ihm so ein- und ausgehen, indem er sagt so, ja, pass mal auf, aber wenn du jetzt hier irgendwie komisch wirst oder wenn du deinen Eltern irgendwas erzählst, dann zeige ich denen diese Fotos. Was denkst du, was die sagen?
Das macht es ja noch perfider. Also ich muss sagen, ich kann da wirklich nur ganz, ganz schlecht zuhören, weil ich das sowas von... Ja, mir fallen jetzt viele Adjektive ein, die ich jetzt rauslassen werde. Ich fasse es mit daneben zusammen, finde.
Daneben ist ein sehr, sehr schwaches Wort für diese Taten, aber du hast es elegant umschrieben, weil ich sehe, es brodelt in dir und du hättest gerne andere Worte gewählt.
Ja, also weißt du, das Ding ist einfach auch hier wieder, Jugendliche befinden sich gerade irgendwie dabei, sich und ihren Körper zu entdecken, wenn sie wachsen, ne? Dann, keine Ahnung, passiert was mit dem Körper, ne? Irgendwie vorher ist alles krumm und schief, dann ist weiterhin alles krumm und schief, aber irgendwie wird man zum Erwachsenen. Es entwickelt sich was an vielen Stellen und dieser Vergleich, der da eigentlich stattfinden sollte, passiert ja häufig eigentlich mit Gleichaltrigen. So, ne? Und wenn jetzt ein Erwachsener um die Ecke kommt und quasi das ausnutzt, diese Unsicherheit, die Jugendliche in diesem Alter verspüren, um sie quasi hinterher ein Mittel in der Hand zu haben, um sie zu bestechen, das finde ich halt so, sorry.
Es ist abartig und es dient natürlich auch hier wieder diversen Zwecken. Zum einen irgendwie diesem fortschleichenden Verlust von Hemmungen, also dieses, es wird immer normaler, ne? Man spricht erst über sexuelle Erfahrungen, so wie siehst du, gibt es ein Mädchen, auf das du stehst, ne? Einfach so normale Fragen, dann hin zu solchen Penisvergleichen mit einem erwachsenen Mann, die natürlich alles andere als normal sind, aber die sich halt so langsam eingeschlichen haben, sodass es sich vielleicht für diese Kinder normal angefühlt hat.
Ja,
ne?
Ja.
Wir sprechen hier von Kindern und Jugendlichen, sage ich mal, so im Alter von 12 bis 18 Jahren. So.
Ja, also ich glaube, dieses langsame Einschleichen findet eben auf so einer Ebene statt, die ich eben skizziert habe, die normalerweise unter Gleichaltrigen zu beobachten ist. Also
ja, genau.
Ich erinnere mich zum Beispiel auch an so Situationen, keine Ahnung, erst mal im Fußballverein, ne? Man duscht nach, natürlich guckt man dann und so hier und da einen Spruch oder sowas, ist ja ganz normal, dass man sowas hat. Und oder irgendwie beim Schwimmen oder sowas früher in der Schule. Ich glaube, dass so ein Vergleich unter Gleichaltrigen erstmal ganz normal ist.
Das ist ganz normal, ne? Wie du schon gesagt hast, irgendwann entdeckt man den eigenen Körper und das ist so der Maßstab, den man für sich selber hat, den kennt man.
Ja.
Und wenn man dann irgendwann im voranschreitenden Alter bei Freunden, beim Schwimmen, beim Fußball mal links und rechts guckt, dann fällt einem auf, es gibt Unterschiede und wie ist das, ne? Und das ist wie gesagt vollkommen normal. Aber wie gesagt, in diesem Rahmen, über den wir hier sprechen, natürlich alles andere als normal.
Genau.
Wie gesagt, er lässt auch durchblicken, dass er eine andere Seite hat. Es gibt, wie gesagt, so diese Zuckerbrot- und Peitsche-Mentalität, Zuckerbrot lange, die Kinder so an ihn binden, schöne Erinnerungen schaffen, schöne Sachen machen, die ihnen so ein bisschen Zugang zu verbotenen Dingen ermöglichen. Aber auch, ihn umgibt auch so ein Hauch von, ja, Gefährlichkeit und von etwas anderem. Der hat über seiner Trinkecke so eine Reichskriegsflagge hängen, liebäugelt mit rechten Ideologien und liebäugelt auch damit oder erzählt den Kindern, dass er in Rumänien für den berüchtigten Geheimdienst Securitate tätig war, was natürlich vollkommener Bullshit ist, aber das ist auch eine berüchtigte für seine Folter und Brutalität bekannter Geheimdienst und da will er also tätig gewesen sein. Und er erzählt auch, dass ja er auch weiß, wie man Menschen verschwinden lässt, wenn es nötig ist, dass er auch schon Leute getötet hat und das nicht aufgefallen ist und er prahlt auch immer wieder damit, dass er sehr gute Verbindungen hat zu örtlichen Behörden, Polizei, Staatsanwaltschaft, sodass sich quasi einschleift in die Köpfe der Kinder, okay, der ist potenziell gefährlich, wenn man irgendwas macht, was er nicht möchte und eine Anzeige hat sowieso keinen Sinn, der kennt ja jeden so. Dass das im Endeffekt einfach ein Loser ist, der auf seinem scheiß Campingplatz sitzt und niemanden kennt, das wissen die nicht.
Nee, aber das macht natürlich Eindruck, solche Ansagen. Und insbesondere deswegen, weil er ja auch mit Fachbegriffen umherwirft, die Kids noch gar nicht einsortieren können. So, weißt du, Securitate und so. Also ich hätte es auch nicht gewusst, wer weiß das, was das ist. Ne? Damit muss man sich erstmal näher beschäftigen. Und dann, wenn man sich gut verkauft, glaube ich, entsteht dann so ein gewisses Bild und gibt dem Ganzen noch eine weitere Komponente sozusagen, was seine Figur ausmacht. Nicht nur der Kümmerer, sondern eben auch, oder der liebe Onkel, der irgendwie Möglichkeiten und Zugänge ermöglicht, sondern darüber hinaus, der eigentlich auch gefährlich ist.
Ja,
und,
genau.
So ein gefährlicher Freund ist ja auf der einen Seite irgendwie auch cool zu haben und auf der anderen Seite natürlich auch
gefährlich.
Man will sich mit dem nicht verscherzen.
Ja, richtig. Ja, Securitate, zu Deutsch Sicherheit, natürlich die Geheimpolizei von Ceausescu, dem ehemaligen rumänischen Diktator. Das sind Leute, die nach dem Zusammenbruch Rumäniens oft hier im Westen mit irgendwelchen Verbrechen aufgefallen sind. Das sind einfach sehr, sehr gut ausgebildete Menschen, die sehr, sehr skrupellos sind, die denen Gewalt, Folter und so weiter auch einfach nicht fremd waren. Denn das waren die Machtinstrumente von Ceausescu in Rumänien, Unterdrückung jeglicher Opposition auf Kosten von jeglichen Menschenrechten. Und so sind diese dann von heute auf morgen arbeitslos gewordenen Securitate-Leute eben sehr gefragt gewesen für ja, Drogengangs, Waffenhändler. Das sind häufig Leute, die dann quasi das Milieu gewechselt haben und dann nach dem Zusammenbruch der Diktatur einfach im privatwirtschaftlichen Sektor quasi übergegangen sind, ne? Weil du natürlich als, weiß ich nicht, Drogenboss oder Zuhälter froh bist, wenn du einfach gut ausgebildete Leute bekommst, die dann für dich arbeiten, die, weil sie einfach eine neue Chance suchen müssen.
Ne? Naja, klar.
Also das sind, da gibt es viele Verbrechen, wo Leute dann quasi erwischt wurden, die diesen Background hatten. So. Speziell so in den 90ern, frühen 2000ern.
Ja, ich hatte zu dieser Zeit mal einen Arbeitskollegen, der einen ähnlichen Background hatte. Und der hatte mir immer erzählt, das war, muss ich sagen, auch ein Job, der ja jetzt nicht so viel Spaß macht. Und er hat mir erzählt, dass er immer Ballerspieler spielen wollte oder gespielt hat in seiner Freizeit, weil ihm das Kämpfen fehlte. Der hatte scheinbar auch so einen ähnlichen Background, möglicherweise auch da einzuordnen, wie du es gerade gesagt hast. Und das war so richtig in ihm drin. Glaubwürdig in ihm drin. So, ne, was ich aus den Gesprächen her gab. Und da dachte ich mir auch so, okay, der Typ ist mir nicht ganz geheuer.
Ich finde, man merkt es immer, wenn man mit Leuten spricht, die, also es gibt ja viele, viele Aufschneider, die erzählen dir Gott und die Welt, ne, sie waren dies und sie waren das. Ich finde so Leute, die, also als ich beim Zirkus gearbeitet habe, wo du dich ja auch gerne drüber lustig gemacht hast.
Ich habe mich nicht lustig gemacht, es war einfach lustig.
Da war zum Beispiel mein Küchenchef, war ein ehemaliger Fremdenlegionär und der hat, also wenn du mit dem so gechillt hast und getrunken, Thierry, das war ein super entspannter Typ, aber du hast halt gemerkt, es ist kein Scheiß. So, du hast gemerkt, der hat so eine Seite. Ja,
ja, das meinte ich.
Also der hat diesen Blick, das war ein super netter, so ein Teddybär, ein ganz netter Typ, ne? Aber du hast dem angemerkt, wenn irgendwer, keine Ahnung, dem querkommt, der fickt den.
Nein, genau, das meinte ich, ne? Also das ist so, sagen wir mal, diese Fähigkeit, Bereitschaft und diese Ernsthaftigkeit im Blick, genau das meinte ich. Und das war so unfassbar glaubwürdig. Ich mochte den auch total gerne, ne? Also nur das hat ihn so ein bisschen, wo ich dachte so, okay, da ist was.
Ja, vielleicht hat dieser Mensch, dieser Täter, von dem wir heute sprechen, sowas auch ausgestrahlt. Ich kann zu seiner Aura natürlich nichts sagen, aber wir reden natürlich hier auch von Kindern und Jugendlichen, die leicht beeinflussbar sind. Ne? Mhm. Grundsätzlich gilt für mich immer ein Spruch, den mein Vater mir gesagt hat, den ich auch schon mal im Podcast angebracht habe und der, wie gesagt, auch mit seiner Gefängniserfahrung und sonstigen Lebenserfahrung das sicherlich auch für sich irgendwie rauskristallisiert hat. Gefährliche Menschen reden nicht darüber, dass sie gefährlich sind. Ne? Also Leute, die das ganz oft betonen, was sie für harte Knochen sind und was sie alles drauf haben, das ist dann meistens heiße Luft. Also bei denen, wo es wirklich so ist, merkt man das in der Regel dann schleichend, aber nicht weil sie es dir erzählt haben. Mhm. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir hier eigentlich von einem Lappen reden, der, wie gesagt, da in seinem Dauercampingheim sitzt und dann einfach Kids beeindruckt. Ne?
Ja.
Ja, das tut er offensichtlich relativ lange. Es ist halt einfach auch schwer für die Kinder, ne? Die haben, wie gesagt, zu Hause oft keine Anlaufstation. Dann ist ja seine Frau auch oft mit den Ehepaaren, mit den Eltern befreundet. Das heißt, die müssen quasi auch damit rechnen, wenn sie zu Hause was erzählen, erfährt er es sehr schnell. Anzeige, der Weg zu den Behörden ist quasi auch verbaut durch seine Beziehungen dorthin. Und man hat eben auch Angst vor ihm.
Mhm.
Also das ist so ein ganz, ganz perfides Netz, dass da gesponnen wird und irgendwie schafft er es auch, diesen Missbrauch, diese Nähe zu ihm so ein bisschen als was Besonderes, als eine Belohnung zu verkaufen. Also wenn zum Beispiel mehrere Kinder in seiner Laube übernachten, dann entscheidet er darüber, wer mit ihm zusammen im Bett schläft und wer auf den anderen Feldbetten schlafen muss. Und das ist dann was Besonderes, ne? Auch wenn dann da natürlich Missbrauch geschieht. Und die Polizei spricht von schwerem Missbrauch. Sie führt das nicht weiter aus, aber schwerer Missbrauch bedeutet, dass da neben diversen Einheiten des Körpers, sage ich mal, auch Gegenstände eingeführt wurden, höchstwahrscheinlich. Das wurde so durch die Blume bestätigt, dass wir auch von solchen Dingen sprechen.
Ja.
Und Film- und Fotoaufnahmen dann eben auch davon angefertigt wurden, was dann diese Aura der Angst eben weiter vergrößert hat, ne? Weil wenn du schon nicht möchtest, dass vielleicht ein Penisbild von dir öffentlich wird, was da beim Vergleich gemacht wurde, dann möchtest du erst recht nicht, dass ein Bild öffentlich wird, auf dem du schwer missbraucht wirst. Ne? Das ist ist ja ein totales Trauma, öffnet das. Ne?
Absolut. Mhm.
So. Und wenn dann der Täter quasi droht, das in die Öffentlichkeit zu bringen, nicht nur an deine Familie, sondern öffentlich zu machen, dann wirst du wahrscheinlich in der Regel da kein Versuch der Anzeige unternehmen. Also ich kann mir diese Verzweiflung, Gott sei Dank, kann ich versuchen, mich reinzuversetzen und kann es mir nicht tief genug vorstellen, aber ja, ich glaube, das ist unheimlich schlimm. Es gibt ja auch viele Frauen heutzutage, die das erleben. Das ist so ein Phänomen, das relativ neues Revenge-Porn, dass irgendwelche Leute dann nach gescheiterten Beziehungen
so aus Rache das Ganze
veröffentlichen. Aus Rache quasi, ja, dann so Nacktbilder oder irgendwelche Homemade-Sexaufnahmen von Partnern, die man dann vielleicht in der partnerschaftlichen, wie soll ich sagen, Vertrautheit einfach auch vielleicht anfertigt, dass die dann irgendwie hochgeladen und dann gegen die Person verwendet werden. Ne? Auch eine unheimlich dreckige Geschichte, die meines Erachtens nach auch nicht hart genug bestraft werden kann. Ne?
Genau. Sehe ich auf jeden Fall auch so. Du hast vorhin darüber gesprochen, dass wir uns im Dezember 2014 befinden. Das macht es für mich auch umso schwieriger, tatsächlich darüber zu sprechen, weil das ja auch bedeutet, dass diese Opfer heute junge Männer sind, vielleicht auch schon eine eigene Familie gegründet haben oder sowas in der Art. Jedenfalls irgendwie so aktiv leben und sehr nah vielleicht auch an uns sind, weißt du? Das macht es jetzt irgendwie, weil dieser Fall, der ist so, der fühlt sich so nah an. Und ich finde, wenn man sich das vor Augen führt, dass das halt Typen sind, mit denen wir jetzt irgendwie abhängen könnten, vielleicht noch, auch wenn wir ein bisschen älter sind, so, ne? Aber wo man sagt, okay, mit denen kann man irgendwie gut Zeit verbringen, man versteht sich, und das sind alles Menschen, die jetzt da draußen sind und ihr Leben führen und aber so eine Vergangenheit mit sich bringen, das finde ich halt einfach ganz schrecklich.
Ja, auf jeden Fall. Ja, im Dezember 2014 passiert etwas, dass der bis dahin als sein Lieblingsjunge geltende Timo, der ja hat wahrscheinlich schon länger gemerkt, dass das alles nicht so richtig ist, was da passiert, und vielleicht auch schon länger so ein, weiß ich nicht, den Gedanken gehegt, dem ein Ende zu setzen. Und im Dezember 2014, pardon, da möchte er das dann gezielt angehen und dem tatsächlich ein Ende setzen. Der vertraut sich seinen Eltern an. Die fallen aus allen Wolken, denn wie quasi alle anderen Eltern haben sie diesen väterlichen Freund ja als so, wie gesagt, so einen positiven Kümmerer empfunden. Jemand, der, okay, ja, da wurde mal getrunken, aber das macht man halt in dem Alter. Aber wie gesagt, der hat teilweise geholfen, Lehrstellen zu suchen. Der hat bei Beamtengängen geholfen, wo die Eltern teilweise überfordert waren. Der hat auch, obwohl er selber, wie gesagt, so on und off gearbeitet hat, er hat den Kids aber auch immer gesagt, sie sollen sich in der Schule anstrengen, da sollen was aus sich machen. Also er hat schon, wie gesagt, auch positive Messages vermittelt. Ne? Mhm. Und man hat ihm ja auch von Elternseite aus über Jahre hinweg vertraut. Natürlich vielleicht auch so ein bisschen, um so das eigene Desinteresse zu kaschieren, war das ganz, ganz, wie soll ich sagen, gemütlich, ihm zu vertrauen, für viele, nicht für alle bestimmt, ne? Mhm. Aber ich unterstelle da vielen auch schon so ein bisschen, dass man ja nicht so genau hingeguckt hat, weil wenn sich jemand kümmert, dann muss man sich selber nicht kümmern, ne? Dann ist man so, dass man raus aus der, Kiste.
Ja. Ist natürlich auch irgendwie komfortabel, ne?
Das ist sehr komfortabel, ja. Mhm. Und Timo scheint aber offensichtlich so ein Verhältnis zu seinen Eltern zu haben, dass er der Meinung ist, er kann sich da anvertrauen und tut das auch. Das führt natürlich zum sofortigen Kontaktabbruch mit dem Täter, und die Eltern, die legen ihm natürlich sofort nahe, das anzuzeigen und signalisieren auch, ihn unterstützen zu wollen. Also es scheint jetzt hier in Richtung Anzeige zu gehen, diese aufgebaute Drohkulisse, ich kenne die sowieso alle, funktioniert hier nicht mehr, die bricht zusammen. Und natürlich muss der Täter befürchten, dass hier noch viel mehr zusammenbricht. Ne? Wenn so Dominosteine fallen, wenn einer sich dann gegen dich wendet und einer hat den Mut, zur Polizei zu gehen, dann könnten andere sehen, oh, es passiert überhaupt nichts, ich kann das genauso tun. Und dann hast du auf einmal, wie gesagt, mindestens 10 mutmaßliche Opfer, die alle was zu erzählen haben. Und das ist dann natürlich, ja, da bricht deine Existenz dann relativ schnell in sich zusammen. Ne? Dann erfährt deine Frau das, dann erfährt die Nachbarschaft das. So, das ist ja, das möchte man ja nicht. Ne?
Ja.
Gerade bei so einer Story.
Naja, genau.
Also versucht er jetzt irgendwie, Timo zu kontaktieren, ihm das auszureden. Das gelingt aber nicht. Aber er hat einen Ass im Ärmel. Er hat nämlich, ja, wir kommen später dazu. Erstmal steht die Polizei bei ihm vor der Tür und möchte das Haus durchsuchen. Das Wohnhaus, in dem er mit seiner Frau wohnt, wird durchsucht, und später soll dann die Laube dran sein auf dem Campingplatz. Die Polizisten sind aber nicht sonderlich aufmerksam, und so schafft er es, einem anderen Jugendlichen eine SMS zu schicken, dass der bitte diverse Beweise entsorgen soll aus der Gartenlaube. Also da gibt es Plastiktüten, in denen USB-Sticks sind, Fotos und so weiter. Und das macht dieser Junge, der entfernt die, sodass die Polizei später beim Durchsuchen der Gartenlaube nichts findet und erstmal nichts in der Hand hat, außer der Anzeige von Timo.
Okay.
Und so kommt es dann eben, dass der Täter nicht inhaftiert wird. Man hat ja erstmal nichts. So, die Anklage bleibt bestehen, aber er ist weiter auf freiem Fuß, weil man jetzt erstmal so direkt nichts gefunden hat. Aber er hat ja ein Ass im Ärmel, wie ich schon sagte. Timo ist vor kurzem in eine eigene Wohnung gezogen und er als väterlicher Freund hat natürlich beim Renovieren geholfen. Der war handwerklich relativ geschickt und der hat aus dieser Zeit noch einen Schlüssel zu der Wohnung.
Oh.
Und so betritt er an einem Dezembermorgen 2014 diese Wohnung und steht auf einmal in Timos Schlafzimmer. Der schläft gerade und wird dann natürlich wach, weil jemand das Zimmer betritt.
Unheimlich.
Unheimlich. Und der stellt ihn jetzt vor die Wahl. Er sagt, es gibt drei Möglichkeiten für Timo. Entweder er erschießt ihn oder er zerstückelt ihn oder Timo täuscht seinen Selbstmord vor.
Und das heißt, eine Alternative zum Tod sozusagen nennt er nicht.
Genau, also Timo muss sterben, aber er baut sehr brutale Szenarien auf, in denen er Timo tötet und lässt ihm aber den Ausweg, du kannst dich auch selber töten. So, also das ist natürlich, ja, wie soll ich sagen, viel, viel angenehmer, eventuell sich aufzuhängen, als zerhackt zu werden beispielsweise. Ne?
Ja, natürlich bin ich jetzt ein bisschen skeptisch, denn so eine Drohkulisse aufzubauen, passt ja eigentlich auch zu diesem perfiden Spiel, das er bisher immer gespielt hat.
Genau, ich denke, dass er einfach das nicht durchziehen kann. Ich glaube, er hat die Eier nicht, jemanden umzubringen und deswegen baut er einfach so einen riesen Strohmann auf und sagt, ich mache das und das und das mit dir und malt die allerschlimmsten Sachen aus und bietet ihm diesen Ausweg, du kannst dich auch selber umbringen, das dann in Relation dazu einfach wie angenehm, wie eine Gnade wirkt. Ja?
Also er weiß sozusagen, im Zweifel kann ich mich immer noch auf meine dunkle Aura verlassen, die genau so angsteinflößend ist, dass die Kinder das machen, was ich von ihnen möchte.
Ganz genau, ja. Mhm. Ja, und so entscheidet sich Timo für den Freitod. Und man fährt zu dieser Talsperre, zur Staumauer. Die ist 22 Meter hoch und unten ist kein Wasser, sondern Betonboden. Da ist so ein Wartungshäuschen.
Ja.
Und Timo hängt sich jetzt von außen quasi an das Geländer dieser Staumauer, sodass er ja den freien Fall da diese 22 Meter tief hat. Und sein Peiniger hält ihn erst noch so an den Händen wie so ein Vertrauensbeweis und lässt ihn dann in die Tiefe stürzen.
Oh Mann, ey.
Und das ist natürlich auch ein Szenario, was ja, wie soll ich sagen, irgendwo Sinn ergibt. Ne? Timo hat gerade diesen Missbrauch zugegeben, hat sich an die Polizei gewandt und es könnte ja sein, dass er so überfordert von all dem war, dass er dann wirklich den Freitod gewählt hat. Das ist ja wieder perfide. Ne?
Ja, mich wundert aber an der Stelle tatsächlich, dass Walter überhaupt seine Hände gehalten hat. Denn ihm muss ja auch klar gewesen sein, dass er dann in dem Moment auch DNA hinterlässt.
Ja, aber ich denke, das ist so ein Akt des Abschieds gewesen, weil das, wie gesagt, auch sein Liebling war bis dahin. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er nicht so weit gedacht hat, dass da DNA übertragen wird. Ja. Mhm. Oder vielleicht auch dachte, wenn das so ein offenkundiger Freitod ist, weil der Junge einfach unter der Situation zusammengebrochen ist, dann schaut man da nicht
nach. Ja, mag sein. Mhm.
Wobei die Polizei das wahrscheinlich in diesem Themengeflecht doch getan hätte, eben weil das Fragen aufgeworfen hätte.
Ja.
Timo hat allerdings Glück im Unglück. Der fällt nicht quasi senkrecht in die Tiefe, sondern der gleitet so an dieser Staumauer entlang und kommt dann quasi unten mit Prellungen und Brüchen zum Liegen, sodass er nicht stirbt durch diesen Sturz. Und dieser Plan erstmal ins Wasser gefallen ist und durch... Ja, diese Geräuschkulisse, da sind halt, wie gesagt, auch Menschen, die da spazieren gehen, die da unterwegs sind, ist dann so viel Aufmerksamkeit darauf gezogen, dass Walter da nicht weitermachen kann, sondern sich da vom Ort und Stelle verziehen muss. So. Und jetzt hat Timo natürlich noch diesen Mordversuch und auch dieses Eindringen in die Wohnung und dieses, man hat mir angedroht, mich sonst auf sehr brutale Art und Weise zu ermorden, das ist jetzt natürlich erstmal dann Grund, jemanden zu inhaftieren, so untersuchungshaft.
Also Timo macht dann auch wieder den richtigen Schritt und wendet sich an die Polizei.
Genau, ja.
Okay.
Ja, und so kann es dann 2015 eben zum Prozess kommen und zur lebenslangen Verurteilung von Walter, folgerichtig.
Ja.
Ja.
Wie ist es mit den Materialien auf USB-Sticks und Co.? Sind die aufgetaucht? Denn für einen kurzen Moment war es ja so, dass eigentlich nicht mehr der Peiniger, sondern ein weiteres Opfer die eigentliche Macht hatte.
Ja, interessanter Gedanke, dass da die Macht auch übergegangen ist, das stimmt. Aber tatsächlich war dieser junge Walter offensichtlich so loyal gegenüber, dass er das da nicht für sich, für irgendwelche Machtzwecke missbraucht hat, sondern dass die Polizei diese ja, Beweisstücke wieder auffinden konnte, als dann quasi auch dieser Mordversuch an Timo öffentlich wurde und dann irgendwie Walter im Untersuchungshaft war, da ist so diese Macht, die er über die anderen hatte, so gebrochen gewesen. Ne? Dann ja. Haben die sich auch anvertraut, dann haben die auch hinterfragt teilweise, was da passiert ist. Wahrscheinlich hatten sie das teilweise vorher eben nicht hinterfragt. Ne? Es gibt ja auch ganz oft diese Dynamik, dass wenn Kinder und Jugendliche so einer Missbrauchsgeschichte ausgesetzt werden von einer Vertrauensperson, dass die das als Normalität empfinden. Dass die gar nicht unterscheiden können, so, keine Ahnung, der Daniel und der Fabian, die werden anders groß, denen passiert sowas nicht. Das ist nämlich nicht normal, was mir passiert. Sondern die empfinden das oft als dazugehörig. Und dann bedarf es halt oft irgendwie so einer Geschichte, dass das dann überhaupt hinterfragt wird und dieses Bewusstsein geschaffen wird, ey, Moment, was mir passiert, ist gar nicht normal. Mhm. Ne? Und so also wird das für einige auch gewesen sein. Sorry, ich wollte dich nicht
unterbrechen. Nein, alles gut. Ich finde, Sie können wirklich sehr dankbar sein, dass Timo den Mut hatte und quasi vorausgegangen ist und gesagt hat, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Ich muss mal mit meinen Eltern sprechen und auch nach dieser Aktion mit der Staumauer zur Polizei wieder zur Polizei gehen. Denn ich denke, das war für sie die große Befreiung. Wer weiß, wie lange das sonst noch gegangen wäre.
Ja, genau. Wer weiß, wie lange das sonst noch gegangen wäre. Ja, Timo, ja, ist so der Held dieser Geschichte irgendwo, ne, weil der das durchbrochen hat, diese Mauer des Schweigens, und weil er einfach auch irgendwann gesagt hat, okay, diese Drohkulisse ist mir einfach egal, ne, so dann werden halt im Zweifelsfall Fotos von mir veröffentlicht, aber ich will das hier nicht mehr, ne, und das ist ja auch ein Mut, den man erstmal aufbringen muss und auch ein Schritt, den man erstmal gehen muss.
Ja, ja, genau.
Und insofern, ja, Hut ab davor. Und ja, es bedarf oft so wenig, um solche Leute zur Strecke zu bringen. Die wirken oft so übermächtig, weil die eben so ein Netz der Macht ausgebaut haben, vermeintlich, ne? Und diese Opfer dann auch gar nicht verstehen, dass sie in Summe viel mächtiger sind, ne? Wenn sie nicht einzeln stehen, sondern wenn sie sich zusammentun, dann natürlich einfach sich dem entziehen können auch.
Ja, auf alle Fälle. Und was noch hinzukommt, ich meine, man hätte ja sagen können, okay, hey, so ein Ausbruch ist leicht. Man kann ja einfach sagen, ich treffe mich mit dem nicht mehr und gehe in einen Fußballverein oder weiß ich nicht was. Aber ich glaube, so leicht ist es eben dann nicht, wenn du einmal sozusagen in so einem Kreis drin bist und da auch durch die Gewohnheit quasi auch eine Freizeitbeschäftigung hast, die ja, deine Interessen auch abbildet ein Stück weit.
Wenn das auch einfach jahrelang dein Leben prägt. Ne?
Genau.
Und natürlich sind ja wahrscheinlich die Jugendlichen untereinander auch so ein Freundeskreis geworden. Ich wollte
gerade sagen, das ist so eine Peergroup, ne? Und ja. Er ist so der Oberhäuptling von allen gewesen.
Also insofern so eine Distanz zu schaffen und da rauszukommen, ist schon gar nicht so leicht. Ne? Das ist ganz klar, weil du halt weißt, im Zweifelsfall werden sehr, sehr unangenehme Dinge über mich bekannt, wenn dass alles rauskommt und ich verliere unter Umständen auch meine sozialen Bezugspunkte. Ne? Das ist
Es zieht den Boden unter den Füßen weg. Ne? Also ganz klar, die wissen ja auch, also in einem gewissen Alter, es dauert noch einige Jahre, bis ich sozusagen erwachsen bin, bis ich Freiheit habe, bis ich mich frei bewegen kann und irgendwie, keine Ahnung, Tapeten, Stadtwechsel, was auch immer, irgendwie selbst durchführen kann. Und bis dahin muss ich quasi dieses Leid eines Jugendlichen noch ertragen, das all nicht zu können. Und dann hast du erstmal, also es hinterlässt krasse Narben an deiner Existenz, so aus der Perspektive dieser Jugendlichen.
Definitiv, ja. Und das wird auch ein Gedanke gewesen sein, den viele von denen hatten. Ne? Es dauert noch so und so viele Jahre, bis ich auf eigenen Beinen stehen kann und dann eventuell durch Umzug oder so dieser Sache entgehen kann, weil so komme ich jetzt hier erstmal gar nicht raus. Ne? Ja. Das ist auch so ein Gedanke, der da bestimmt häufig im Hinterkopf irgendwie rumgespukt ist. Mhm. Und dann natürlich auch wieder die Sache, ne? Wenn du dich distanzierst, wenn du dann häufiger nicht auf diesen Campingplatz gehst, dann fragen vielleicht auch deine Eltern so, ey, warum gehst du eigentlich nicht mehr dahin? Das war doch früher mal cool, und dann kommst du in Erklärungsnot, ne? Und also es ist, wie gesagt, unglaublich perfide. Ein Fall, zu dem wir noch kommen werden, der auch auf einem Campingplatz spielt, auch im großen Maße mit Kindesmissbrauch zu tun hat. Ich wollte den eigentlich schon längst gemacht haben. Da habe ich auch eine Bekannte von dir angefragt, die soll ihre Expertise dazugeben, weil die beim Jugendamt arbeitet.
Ja.
Ich habe lange, lange gewartet, weil ich einen Lokaljournalisten aus der Gegend eigentlich angefragt hatte als Gesprächspartner. Und ich wollte unheimlich gerne, dass der dazukommt, weil ich auch dachte, das könnte vom Vibe her gut passen. Das scheint aber nichts zu werden und ich habe jetzt auch keine Lust mehr, da noch länger drauf zu warten. Und insofern werden wir das irgendwann zeitnah machen. Das ist dann auch ein Fall mit einer ganz ähnlichen Dynamik, der in Deutschland auch für sehr viel Aufregung gesorgt hat. Dieser hier, der hat sich so unterm Radar abgespielt, wahrscheinlich auch im Schatten des etwas größeren Falles, ne, der halt einfach viel, 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 viel medialer präsent war.
Okay, alles klar. Ich denke, dann kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Ja, interessant, was einem so widerfährt, wenn man in Marienheide spazieren geht und dann plötzlich bekommt man so einen Fall vorgelegt, der auf jeden Fall es wirklich in sich hat und ich glaube, aus dem geht man nicht so leicht raus.
Interessant auch, was für Abgründe in Marienheide lauern, denn wenn man da mal spazieren gegangen ist oder da mal durchgefahren ist, dann weiß man, dass das eigentlich so voll das bergische Idyll ist, ne? So total schön und unschuldig, aber auch in den unschuldigsten Orten da brodelt es unter der Oberfläche, ne? Und viele Dinge weiß man einfach nicht, aber da sind jetzt einfach schon zwei Sachen zutage getreten, die es hier in den Podcast geschafft haben.
Ganz genau.
Ja, mal sehen, wann ich nochmal jemanden treffe, der mir einen Fall auf dem Silbertablett präsentiert. Ich hoffe, das passiert. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut da draußen. Ciao.
Ciao.